Die Fußballweltmeisterschaft ist momentan in Russland schon in vollem Gange. Wir haben es natürlich mitgekriegt, gestern Deutschland leider 1-0 verloren. Was aber natürlich bei der Fußballweltmeisterschaft mitschwingt, ist der Dopingskandal in Russland oder generell Doping im Sport. Und wir von BonFM haben uns gedacht, es wäre doch eigentlich mal eine gute Idee, jemanden von der nationalen Dopingagentur in Deutschland, nämlich der NADA, einzuladen und ein bisschen über das Thema Doping zu sprechen. Deshalb begrüßen wir heute ganz herzlich Frau Bunthoff von der NADA. Hallo.
Guten Morgen.
Möchten Sie sich mal kurz vorstellen, damit die Hörer wissen, wer steht da überhaupt am Mikrofon?
Gerne. Also, mein Name ist Eva Bunthoff, bin ja schon kurz vorgestellt worden. Ich mache bei der NADA die Kommunikation und das Marketing im Endeffekt. Genau, und beantworte ganz gerne ganz viele Fragen jeden Tag.
Ganz kritische heute.
Grundsätzlich, wir haben da gerade schon kurz drüber gesprochen, möchten das natürlich aber auch mit den Hörern teilen. Nur um die NADA einmal einzuordnen. Wie viele Mitarbeiter gibt es bei der NADA? Wie groß ist das Ganze?
Genau, wir sind 36 feste Mitarbeiter hier in Bonn. Und wir sitzen auch nur in Bonn und haben aber natürlich noch Kontrolleure außerhalb, die wir extern dann auch beauftragen. Das sind um die 250.
Das war tatsächlich, als wir die Zahl gehört haben, etwas für uns, unserem, also wir dachten ein bisschen wenig, ne?
Ja, wir dachten
für ganz Deutschland, für ganz Doping-Deutschland.
Dass es eigentlich ein größer Bereich sein müsste. Aber vielleicht können Sie mal ganz kurz umreißen, was macht denn überhaupt die NADA? Was ist denn die Aufgabe der NADA?
Genau, also unsere Aufgabe ist natürlich, Doping oder Dopingvergehen aufzuklären. Wir haben zwei große Säulen. Einmal das Dopingkontrollsystem, zu dem eben auch der rechtliche Bereich gehört und auch der medizinische Bereich gehört. Und dann der Bereich der Prävention, der für uns sehr, sehr wichtig ist, weil wir eben auch viel früher anfangen. Denn Athleten müssen ja Bescheid wissen. Sie müssen das Regelwerk kennen. Sie müssen wissen, was ist verboten, was kann ich nehmen. Es gibt eben auch Nahrungsergänzungsmittel, Dopingfallen und ähnliches, sodass wir eben mit der Prävention ganz früh ansetzen und später dann eben mit den Kontrollen ansetzen.
Wie viel Prozent, kann man das vielleicht so sagen, ist Information und Prävention, wie viel ist dann Kontrolle? Kann man das irgendwie in Verhältnis setzen? Oder also ist die NADA hauptsächlich erstmal auch Informationsquelle oder eher Kontrollgremium zum Beispiel?
Beides. Also das ist beides bei uns sehr wichtig. Die Abteilungen sind auch beide sehr, sehr gleich groß und die Prävention ist jeden Tag unterwegs, jeden Tag draußen bei den ganzen Veranstaltungen, bei den Athleten vor Ort. Und gleiches gilt eben auch für das Kontrollsystem, ne? Also wir haben mal runtergerechnet, wir machen um die 40 Kontrollen am Tag und machen im Jahr um die 260 Präventionsveranstaltungen. Also das ist schon recht viel, wie viele Athleten man da auch jeden Tag dann trifft und mit denen in Kontakt kommt.
Jetzt gibt es im Kontext der NADA natürlich auch die WADA. Wie steht das in Beziehung oder im Verhältnis? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also die WADA ist quasi der Regelungsgeber. Die WADA macht die Regeln weltweit, an die sich alle halten müssen. Und wir setzen die um in Deutschland. Also wir sind quasi das Gremium, das es in Deutschland umsetzen muss.
Aber es gibt auch quasi Teile der NADA, die auch in der WADA mitentscheiden können, oder wird das wirklich von oben abgegeben? Also es ist wirklich so, dass die Regeln kommen und man muss sie umsetzen.
Ne? Genau, also quasi ist es so, ja, ja. Die Regeln kommen, aber man entscheidet in gewisser Weise mit, weil es ist einfach so, dass man Änderungsvorschläge und alles mit einreichen kann. Das darf jede NADA, also es gibt ja auch in anderen Ländern eine NADA oder das NADO heißt es dann. Und man hat auch die Möglichkeit, über verschiedene Gremien mitzuarbeiten. Also es gibt zum Beispiel ein Education Committee, wo man dann eben auch schaut, was macht eigentlich weltweit Sinn? Wollen wir Standards da etablieren, die weltweit funktionieren? Nur man muss eben auch sehen, wir haben Länder in Afrika, wo eben ganz andere Standards gelten, als sie hier gelten. Also man hat da nicht überall Internetmöglichkeiten und ähnliches, was wir ja haben. Wir können E-Learning-Plattformen anbieten, was die eben überhaupt nicht können. Und da muss man eben gucken, wie man weltweit so einen Standard setzt. Und gleiches gilt auch für medizinische Regelungen, wo wir eben auch deutsche Experten drin haben, die dann auch da mitentscheiden können oder auch, ich sag mal, Hinweise und Ideen mit einbringen können.
Welche Kontrollmechanismen gibt es jetzt, sag ich mal, direkt, um Doping vorzubeugen? Wir wollen uns ja heute auch ein bisschen nicht auch komplett auf die chemischen Zusammensetzungen konzentrieren, weil ich glaube, das ist uns nicht ganz zugänglich, auch einfach uns beiden nicht.
Auf gar keinen Fall.
Und deswegen haben wir uns eher auf die Kontrolle, sag ich mal, so ein bisschen konzentriert. Aber welche Mechanismen gibt es da, um Doping vorzubeugen generell?
Also einmal natürlich die Prävention, um aufklären, also ich sag mal auch dieses Thema Leistungsmanipulation, diese Gefahren, die damit mitschwingen, auch schon vorher vorwegzunehmen und aufzuklären. Ich weiß nicht, Sie kennen vielleicht auch die Dopingopfer, das sind immer, ist natürlich ein krasses Beispiel, wenn man sich die Dopingopfer aus der DDR anschaut, aber mit denen arbeiten wir eben auch in dem Bereich sehr eng zusammen. Und dann in der Kontrolle gibt es natürlich unterschiedliche Mechanismen. Wir haben einmal die Möglichkeit, ganz klar, ganz gezielt zu kontrollieren, das heißt, wir haben einen konkreten Hinweis und gehen diesem Hinweis auch ganz konkret nach. Oder wir setzen dann auch einfach, wir schauen, wo Leistungshöhepunkte sind, wo sich Athleten gegebenenfalls aufhalten und dann gehen wir danach und kontrollieren.
Wie leicht können diese Kontrollmechanismen umgangen werden? Kann man das irgendwie sagen? Ist das, also können Sie das einschätzen? Sagen Sie mal, das ist sehr schwer oder das ist schon irgendwie leider zu leicht? Also leider natürlich.
Aber also die Athleten müssen heute schon sehr, sehr viel leisten, dass wir sie eben auch jederzeit erreichen. Und erreichen wir eben einen Athleten nicht. Also das heißt, die Athleten geben uns wirklich auch jeden Tag an, wo sie sich aufhalten, wo sie sind, wo wir sie anfinden. Das heißt, wir wissen also auch, wenn sie zum Beispiel im Trainingslager in Kenia sind oder ähnliches, dass wir da auch hinkommen können. Und ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, dass es Sanktionsmechanismen gibt. Also wenn wir einen Athleten nicht erreichen, schauen wir natürlich erstmal nach, was ist passiert. Der Athlet muss uns eine Stellungnahme einreichen und sagen, was passiert ist. Es gibt ja auch Notfälle, dass man sagt, ich konnte es überhaupt nicht ändern, meinen Aufenthaltsort, weil ich musste ins Krankenhaus oder ich hatte einen Autounfall oder was auch immer. Das wären natürlich entschuldbare Gründe, wo man dann sagt, klar, ne, also du bist natürlich nicht erreichbar gewesen, das ist selbstverständlich. Aber es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, also hier stimmt was nicht, der Athlet hat sich der Kontrolle entzogen und dann gibt es erstmal eine gelbe Karte und bei der nächsten wird es dann immer kritischer. Also ab 3 gelben Karten kann man dann wirklich auch gesperrt werden.
Das gilt jetzt also quasi für deutsche Leistungssportler, wo kann man so nicht sagen. Gilt das auch in, geht's auch in Amateursport oder wo fängt das an, dass man sich melden muss, weil sich
Patrick spielt Kreisliga.
Also ja, ist da irgendwie Kreisliga nicht.
Ich habe schon ganz viele gelbe Karten bekommen, ohne dass ich es gemerkt habe.
Nein, das würdest du auch merken. Ja. Also zum einen gilt es erstmal weltweit, das muss man ja dazu sagen und dann gilt es für international startende Athleten und wir sagen, also in Deutschland, wir sagen es einfach immer runtergebrochen auf den Kader. Also alles, was Kaderathlet ist, ist bei uns im Testpool. Und bei Wettkämpfen können wir alle kontrollieren. Das heißt, wenn wir also eine Lizenzvereinbarung oder eine Vereinbarung mit einem Verband haben, können wir theoretisch alle kontrollieren. Und wir haben eben auch schon mal Amateursportler kontrolliert.
Wenn man jetzt, keine Ahnung, sagt, dass sie, also die Sportler müssen quasi immer angeben, wo sie sind etc., greift das nicht zu sehr in eine Privatsphäre ein? Gibt es da nicht irgendwie, sag ich mal, also können sich die Sportler da nicht ein bisschen gegen wehren und irgendwie sagen, hier, das ist mir irgendwie zu privat, dass ich mal angeben muss, wo ich bin? Oder ist es einfach was dann natürlich irgendwie mit dem Leistungssport mitschwingt, das dann automatisch gemacht werden muss.
Genau, also es gehört irgendwie zum Leistungssport, klar, irgendwo dazu, aber es ist eben auch wichtig, anders ist eine Kontrolle nicht zu organisieren. Wenn wir nicht wissen, wo der Athlet sich eben aufhält, dann können wir ihn nicht kontrollieren und dann macht das Ganze auch gar keinen Sinn. Also von daher, wir müssen schon wissen, wo er sich aufhält, um ihn eben kontrollieren zu können.
Ja. Ein Hardcut jetzt, das ist vielleicht auch generell was ganz anderes aufmachen wird, aber wie wahrscheinlich ist es, dass bei der WM, und das hatten wir uns natürlich ein bisschen überlegt, in Russland Doping eine Rolle spielt? Lässt sich das beantworten oder ist das einfach nicht zu beantworten?
Also für uns ist Sport ohne Doping das Normale und ich glaube auch persönlich, dass die meisten Athleten nicht gedopt sind, sondern eben auch für den fairen Sport einstehen. Aber man kann niemals nie sagen, also ob es da jemanden gibt, der dann doch, ich sag mal, was nimmt, um besser zu sein, weil er unter Leistungsdruck oder ähnlichem steht, da ist man nicht vorgefeilt. Also von daher ist das natürlich jetzt ein Spekulieren, ob es da einen Fall gibt oder nicht, aber in der Regel, ne, sind die Sportler eher nicht gedopt, weil sie eben auch für fairen Sport einstehen, aber es gibt eben auch die schwarzen Schafe dazwischen.
Eva Bunthoff von der NADA, die in Bonn sitzt, ist heute bei uns im Bonn FM Montag Audimax. Wir sprechen gleich noch über weitere Aspekte, weil Flo und ich sind, glaube ich, noch an vielem interessiert.
Definitiv, auch wie man dopen kann. So. Ich will ja auch richtig gut werden im Sport, also.
Bei uns geht's heute von 9 bis 10 circa um das Thema Doping. Und bevor wir wieder einsteigen in unser Interview mit Eva Bunthoff von der NADA, möchte ich kurz noch klären, dass man gedopt, weil es ein Anglizismus ist, nicht mit ED am Ende schreibt, sondern mit T. Das ist aber wirklich nur eine Information, die ich so jetzt den Hörern in den Raum stelle.
Ist also wichtig, wenn man mal irgendwas...
Wenn man eine Mail schickt zum Beispiel an die NADA, dass man da, glaube ich, klar einfach auch die richtigen, die richtige Grammatik verwendet. Gut. Steigen wir ein. Eva Bunthoff ist bei uns, darum soll es natürlich nicht gehen. Wir möchten natürlich mit Ihnen weiter über die NADA sprechen, generell um die Strukturen, einfach um das uns Studierenden einfach mal so klar zu machen. Warum wurde die NADA erst 2002 gegründet? Mhm. Das ist, also es ist ein bisschen spät. Doping gab es ja schon.
Das ja auch. Ne? Gibt ja, ne? Gedopt wird schon immer.
Ja, kann man so sagen, tatsächlich. Also es gibt sogar Beweise dazu, dass es sogar schon bei den griechischen Spielen oder bei den griechischen Olympischen Spielen gedopt wurde.
Wie wurde da gedopt?
Oh, also Epo? Epo gibt es ja noch gar nicht so lange, aber Pilze und also solche Sachen, ne, hat man damals eben genommen, ja. Nee, grundsätzlich diese Anti-Doping-Arbeit, wie wir sie heute kennen, das gibt's so seit dem letzten Mitte des letzten Jahrhunderts im Endeffekt. Und die Sportverbände haben das gemacht. Also das heißt nicht, weil es keine NADA gab, gab es keine Anti-Doping-Arbeit, sondern eben die Sportverbände haben das übernommen damals. Und durch diese großen Doping-Skandale innerhalb der 90er Jahre hat man einfach festgestellt, die Anti-Doping-Arbeit sollte nicht von den Sportverbänden durchgeführt werden, weil der Sport kontrolliert sich ja quasi selber. Und daraufhin ist eben dann auch die WADA gegründet worden 1999 und man hat in Deutschland eben genau die gleiche Thematik gehabt, zu sagen, nee, also es macht keinen Sinn, dass der Sport sich selber kontrolliert, sondern wir wollen eine unabhängige Instanz haben. Und dann hat man die NADA 2002 gegründet.
Hat man dann im Jahr 2002 gesagt, okay, ab jetzt kontrollieren wir den Sport, oder hat man dann gesagt, okay, wir gucken auch mal, was ist eigentlich vor 2002 passiert irgendwie? Ist da, geht man da nochmal ganz viele alte Akten durch und Blutproben, die man irgendwie noch hat? Oder ist das quasi wie so ein Cut, dass man sagt, ab jetzt wird quasi alles überprüft?
Also war tatsächlich damals sogar ein Cut, dass die NADA dann wirklich alles auch neu angefangen hat, weil es eben auch das erste Regelwerk, das erste harmonisierte Regelwerk für die ganze Welt gab von der WADA. Das gab es ja vorher nicht. Jeder internationale Sportverband hatte sein eigenes Regelwerk für seine eigene Sportart. Also der Radsport hat was anderes gemacht als der Fußball. Zwar in Teilen sehr ähnlich, aber das gab es eben nicht. Deswegen gab es schon einen Cut. Aber es ist nicht so, dass wir nicht auch heute nochmal in die Vergangenheit gucken. Also klar, es ist natürlich Jahre her, ne? Also wir sind in 2018, 2002 ist sehr lange her. Aber auch aus der Vergangenheit kann man heute noch lernen. Also es gibt auch unheimlich viele Studien auch aus dem Bereich. Es gab vor 2 Jahren die Studie Doping in Deutschland, wo man eben auch nochmal Jahre aufgearbeitet hat. Und das ist für uns vor allen Dingen für die Prävention ganz wichtig, zu gucken, wie waren die Strukturen eigentlich, sind heute noch solche Strukturen da, um dann auch das präventiv anzugehen.
Generell, wenn Sie jetzt von diesem harmonisierten System sprechen, was jetzt auch durch die WADA irgendwo gegeben ist, es ist ja trotzdem noch nicht weltweit einheitlich. Wie ist das quasi, ist möglich, dass das noch nicht so ist, obwohl man denkt, der Stand der Wissenschaft, der Stand der Struktur, das müsste doch möglich sein, dass es weltweit einheitlich ist.
Einheitlich ist es schon, weil das Regelwerk gilt für alle,
ja,
und alle müssen es umsetzen. Nur an der Umsetzung hapert es eben. Ne? Also man muss eben auch gucken, wir haben Länder, da ist Krieg. Also wie soll man das umsetzen? Ne? Also das muss man schon berücksichtigen, aber das soll natürlich jetzt nicht eine Ausrede sein, sondern natürlich soll Ziel sein, dass alle die Anti-Doping-Arbeit gleich durchführen. Aber wir haben in Deutschland natürlich eine komfortable Situation. Wir haben mit der Prävention eine riesen komfortable Situation. Wir haben Internet überall, wir können E-Learning-Programme anbieten. Das hat man in Afrika nicht. Da muss es andere Wege und Möglichkeiten geben, um das durchzusetzen, genauso wie mit den Kontrollen. Also wir haben die Möglichkeit, die Athleten jederzeit zu kontrollieren. Und das muss eben auch in anderen Ländern der Fall sein, ja.
Wir haben uns gedacht bei der Recherche, klar, ihr seid jetzt irgendwie, ihr versucht die ganze Zeit den Leuten, die dopen oder den Sportlern, einen Schritt voraus zu sein, sage ich mal, und auch ne, vorher Richtlinien anzugeben, das und das ist erlaubt, das und das nicht. Aber sollte man vielleicht nicht auch bei der Struktur vom Profisport ansetzen und irgendwie sagen, dass dann vielleicht überhaupt nicht mehr der Wunsch nach Doping besteht? Ist da nicht eigentlich eher so der Kern des Problems?
Genau, das ist der Leistungssportgedanke, also ja, dass man Medaillen in den Vordergrund setzt. Das ist in der Tat ein kritischer Aspekt auch für uns, weil eben dieser Druck eben so hoch ist. Und das ist auch von unserer Seite etwas, was wir auch immer anprangern, weil eben dieses Thema Leistungsdruck so sehr da ist. Aber natürlich, ich meine, der Sport ist dafür da, um Medaillen zu gewinnen. Also irgendwo müssen sie auch da sein. Die Frage ist nur, wie man das Ganze eben auch als Basis setzt. Ist das dann wirklich schlussendlich der finanzielle Aspekt? Oder schaut man, dass man es eben anders unterbringt?
Wir haben bei der Recherche über die NADA auch, sag ich mal, bei den Kritikpunkten gefunden, dass die NADA unter anderem so durch so eine Mischfinanzierung eben arbeiten kann und gewährleistet ist. In vielen anderen Ländern ist das durch den Staat. Unsere Frage ist da, warum ist die NADA nicht komplett vom Staat finanziert und Gelder, die zum Teil auch aus Sportverbänden kommen und privaten, das war so das, was wir rausgefunden haben, warum ist das in dieser Finanzierungsstruktur?
Genau, weil man damals gesagt hat, die NADA ist am unabhängigsten, wenn sie aus verschiedenen Töpfen finanziert wird. Ne? Und das war so die Idee dahinter, zu sagen, dass nicht nur ein Geldgeber da ist, von dem man dann grundsätzlich auch abhängig ist, sondern eben auch verschiedene Geldgeber, von denen man dann von allen zwar abhängig ist, aber man hat eben die unterschiedlichen Ressourcen. Und deswegen sind wir nicht, also das ist die Idee dieses Stakeholder-Modells dahinter. Man muss aber sagen, heute sind wir fast über 60% staatlich finanziert. Also der Staat ist schon, der gibt schon sehr, sehr viele Gelder für die NADA. Von daher sind wir quasi zu über 60% ähnlich staatlich.
Ja, sollte man nicht auch eigentlich dem Staat dann so viel Vertrauen entgegenbringen, dass man sagt, okay, eigentlich sollte eine Nation oder der Staat einer Nation überhaupt nicht an Doping denken und dann quasi komplett viele Mittel für quasi eine Anti-Doping-Struktur irgendwie zahlen. Ist das nicht irgendwie was man dem Staat vorhalten kann irgendwie?
Nein, das kann man dem Staat nicht vorhalten, weil der Staat uns tatsächlich immer sehr gut finanziert hat. Es sind eher andere Bereiche, die uns weniger Geld gegeben haben oder auch nicht das, was vereinbart war. Der Staat ist immer eingesprungen, wenn uns Gelder gefehlt haben. Also von daher kann man dem Staat da keinen Vorwurf machen, zumal auch, ich sag mal, gerade der deutsche Staat sehr hinter der Nada und auch hinter dem Thema sauberer Sport steht. Wir haben Anti-Doping-Gesetz auch durch den deutschen Staat, was es in anderen Ländern nicht gibt, und haben dadurch viel, viel mehr Möglichkeiten als wie das woanders ist. Und von daher kann man hier keine Vorwürfe machen.
Wie weit ist Deutschland so im Vergleich zu anderen Ländern, was Dopingprävention und natürlich auch irgendwie
Top
den
5.
Kampf gegen Doping? Genau, 3. Sind wir in den Top 5?
Top 10.
Ja, also wir sehen uns schon irgendwo auch unter den Top 10, wenn wir so uns vergleichen mit anderen Nados. Wir haben ja einen sehr engen Austausch. Aber man muss auch dazu sagen, dass zum Beispiel Kanada, die USA, UK oder andere westliche Länder, auch Australien, sehr, sehr gute Arbeit leisten. Natürlich auch mit den dort vorhandenen Möglichkeiten und Wegen, die es gibt. Also Australien zum Beispiel mit dem Outback, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten und Wege, als wie wir sie haben. Aber
mit dem Outback? Ganz kurz, wie spielt das jetzt?
Also zum Beispiel, dass man nicht einfach so schnell, ganz schnell bei den Athleten ist vor Ort oder so. Ne? Also das sind solche
schön
Sachen.
A3.
Genau, bei uns schön A3 und man ist ganz schnell da. Ja. Und das hat man da ja eben nicht. Ne? Also die machen sehr, sehr viel online und E-Learning und da können wir sehr, sehr viel lernen von.
Wer ist ganz, ganz unten?
Das kann ich nicht sagen.
Kann man nicht sagen.
Kein okay. Rating, das müssen wir wohl die WADA fragen.
Wollen wir jetzt so nach unten treten?
Ich wollte nur mal gucken, ob ich interessiert.
Wir bleiben so aufpassen. National, glaube ich. Wir sprechen gleich noch ein bisschen, glaube ich, über die Möglichkeit oder die Wirkung von Doping generell, würde ich sagen, weil das uns auch interessiert. Zwischen jetzt aber noch erstmal von Home Soon, nicht von Home Soon, der Song Home Soon von Dope Lemon.
Da sind wir wieder zurück beim Thema Doping mit Frau Bunthoff von der NADA. Und wir haben jetzt ein bisschen über Strukturen gesprochen, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, irgendwie, wie läuft das alles ab. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie gefährlich ist Doping für den Körper? Wenn ich mich jetzt dope, ist das so schlimm? Oder, also klar, für den Sport ist das schlimm, aber ist das für den Körper schlimm? Weil es ist ja nur, ja.
Also ich kann es eigentlich nur mit Ja beantworten.
Okay.
Also natürlich kommt drauf an, was man nimmt, ne? Das ist natürlich klar. Und auch wie viel man nimmt, wie viel der Körper eigentlich verkraftet, wie man das Ganze dann auch anwendet. Das Anwendungsthema ist, denke ich, auch nochmal ein Riesenthema. Wenn man sich im Selbstversuch da irgendwas reinpfeift, sag ich mal, dann ist das sicherlich nicht gut. Aber ich schaue immer auf das Beispiel der Dopingopfer und da sind massive gesundheitliche Schäden. Wir machen ein Projekt mit Andreas Krieger, der als Heidi Krieger während der DDR gestartet ist und aufgrund des ganzen Testosteron oder der ganzen Testosterongabe tatsächlich dann hinterher auch sein Geschlecht geändert hat. Also das hat massive gesundheitliche Folgen und deswegen würde ich immer davon abraten, sowas zu tun.
Haben Sie die Oscar-prämierte Dokumentation Icarus gesehen? Also wir haben davor schon, Flo und ich haben uns viel darüber ausgetauscht, weil das hat uns so ein bisschen auch nicht darauf gebracht, aber wir haben es uns dann nochmal zu Recherchezwecken angeguckt. Kennen Sie die und wie wahrscheinlich ist das dort Geschilderte?
Ja, also ich kenne es, ist denke ich klar, ja. Also wir alle haben ihn gesehen. Also wir haben ja da zwei Teile in dem Film. Einmal der erste Teil, wo sich der Redakteur selber auch dopt, also genau das Thema, was wir gerade hatten. Ich würde es nicht machen und wir kriegen auch manchmal solche Anfragen und ich lehne die immer kategorisch ab.
Das gibt's gar nicht, also wir könnten auch nicht sagen vom Studentenradio, wir würden gern mal,
es ist überhaupt nicht zu kontrollieren, also das machen wir nicht. Und die Gefahren sind einfach nicht einzuschätzen und das ist ja so dieser erste Teil, wo er dann eben auf den Laborleiter in Moskau kommt, den Grigori Rutschenko. Und der zweite Teil sich ja dann doch mehr um dieses Dopingsystem in Russland dreht. Da ist schon relativ viel realistisch dargestellt. Also Rutschenko ist tatsächlich aus Russland auch geflohen. Er hat unheimlich viele Beweise auch an die ganzen Kommissionen gegeben. Also das ist schon sehr, sehr nah. Was natürlich zwischen den beiden gelaufen ist, ist die Frage, wie viel da Geschichte und da Ernst ist. Aber
er hat irgendwann noch 1984 diese einzelnen Sachen eingesprochen, wo ich dachte, wenn er das noch tut, wann sitzt er? Also, die Netflix-Doku Icarus kann man übrigens, wie gesagt, auf Netflix anschauen, bevor wir jetzt hier einfach nur über eine Doku reden.
Das
ist fast frei einsehbar für viele von uns.
Aber wie guckt man dann als NADA auf die Weltmeisterschaft in Russland? Sagt man da irgendwie, keine Ahnung, wir würden da doch gern irgendwie mehr kontrollieren, als wir dürfen, weil Sie haben vorhin in einem Zwischengespräch gesagt, dass die FIFA tatsächlich da alles kontrolliert.
Korrekt. Sehr kritisch gucken wir darauf. Also wir sehen einfach Russland. Russland hat kein akkreditiertes Labor. Das heißt, gut, die Proben gehen jetzt nach Lausanne, das ist okay. Russland hat keine akkreditierte Anti-Doping-Organisation. Das heißt, wir fragen uns tatsächlich, wie sieht die Anti-Doping-Arbeit überhaupt in Russland aus? Gibt es überhaupt welche? Wir wissen zwar von anderen NADOs, die mit unterstützen, zum Beispiel die Kollegen aus Großbritannien, aber sie sind eben noch nicht akkreditiert, weil eben noch nicht alles erfüllt ist. Und dann auf der anderen Seite eben das Thema FIFA, was Sie gerade angesprochen hatten. Es ist bei den internationalen Wettbewerben grundsätzlich so, dass die internationalen Verbände verantwortlich sind. Die haben also dieses Thema, dass die Verbände sich selber oder der Sport sich selber kontrolliert. Das sehen wir sehr kritisch. Es gibt Verbände, die treten das aber auch an die nationalen Anti-Doping-Organisationen ab. Also sowas haben wir hier in Deutschland schon häufiger erlebt, dass zum Beispiel der Bob- und Schlittenverband uns die ganzen Kontrollen übertragen hat, einfach um diese Unabhängigkeit zu gewährleisten. Das macht die FIFA nicht. Also die FIFA macht das alles alleine und aber, eben auch in Russland.
Aber warum? Also ich meine, mit was begründen die das denn? Warum sagt die FIFA denn, okay, wir machen das allein, wir geben das nicht an die nationale oder die internationale Dopingagentur ab irgendwie, die das halt komplett weltweit nach gleichen Maßstäben kontrolliert. Das ist doch...
Es gibt eine sogenannte Verbandshoheit, das heißt, sie können das auch machen. Sie sind also, die internationalen Verbände sind heute noch Anti-Doping-Organisationen, das heißt, die internationalen Verbände kontrollieren auch grundsätzlich noch. Aber wie gesagt, also wir sehen das sehr kritisch.
Wäre das denn zu leisten von der WADA oder eben national auch von NADA oder NADO, dass das so deutlich mehr Kontrollen, sage ich mal, durchgeführt werden könnten? Also, weil die muss man erstmal gucken, wo kommen die Gelder her? Das Recht abzutreten ist natürlich wahrscheinlich noch was anderes, als dann nochmal das komplett mitzufinanzieren, dass eine andere Organisation Doping-Tests oder Kontrollen durchführt.
Das ist korrekt. Also jetzt gab es ja mehrere Fragen. Ich fange mal vorne an. Und zwar, nein, die WADA kontrolliert eigentlich grundsätzlich nicht, weil sie ja Regelungsgeber ist. Das heißt, sie würde ja dann als Regelungsgeber auch kontrollieren. Das passt nicht ganz. Das heißt, also es müssten natürlich dann unabhängige Anti-Doping-Organisationen übernehmen. Es geht hier auch nicht um die Quantität, sondern es geht uns vor allen Dingen um die Qualität. Mehr ist immer die Frage, aber was kontrolliert man da eigentlich? Und das ist für uns immer das Wichtigste beim Kontrollsystem, zu schauen, dass man natürlich eine gewisse Anzahl erfüllt, aber wie diese Proben eben auch kontrolliert werden. Machen wir Blutproben, machen wir Urinproben, wir haben ja viele Möglichkeiten. Auf was werden sie eben auch analysiert? Und das ist gut, die FIFA macht das alle 4 Jahre, das muss man ja auch dazu sagen. Die machen das nicht tagtäglich. Das kommt ja auch noch dazu.
Ich habe gelesen, dass der DFB zum Beispiel abgelehnt hat, Blutbanken von Spielern anzulegen, was die NADA vorgeschlagen hat. Warum wird zum Beispiel sowas abgelehnt? Also sollte man da in Deutschland nicht ein bisschen liberaler sein, sag ich mal, was so Sachen angeht?
Also mein Stand ist, dass wir es machen.
Oh, dann liegen wir da falsch
in der Hey, wir vor. Sind in der Zukunft. 21. Jahrhundert.
Sorry, dann ziehe ich die Frage direkt wieder zurück. Aber gibt es Länder, wo das quasi verboten ist, wo sie sagen, nee, das Blutbanken und so legen wir nicht an?
Also man muss es sehen, wir teilen das, die Sportarten nach so einer gewissen Risikogruppe ein. Und da gehören bei uns vor allen Dingen in die erste Risikogruppe die Kraft- und Ausdauersportarten, wo jetzt nicht, also Leichtathletik, Gewichtheben, ne, Triathlon, Radfahren, das sind so für uns die Klassiker und die haben schon sehr, sehr lange ein Blutprofil und das haben wir oder bauen wir peu à peu auf andere Sportarten auf. Der Fußball kam eben dann auch vor einigen Jahren dazu, aber der Fußball ist nicht bei uns in der Risikogruppe A, weil wir eben da auch andere physiologische Hintergründe haben, dass der Fußball tatsächlich mit anderen Mannschaftssportarten auch verglichen wird, was ja auch sinnvoll ist und dann eben in der Risikogruppe B ist.
Generell vielleicht noch eine Frage aus dem Radsport, weil das ist, glaube ich, das, wodurch Doping immer wieder in die Öffentlichkeit geholt wurde, durch das Thema Radsport, so wie ich das wahrnehme, auch in der Jugend, natürlich jetzt Lance Armstrong, Jan Ullrich. Wie ist die Situation oder wie bewertet die NADA momentan die Situation im Radsport, in dem so viel gescholtenen Doping-Sport, der dann auch wieder komplett so ein Hard Reset machen muss, so, um da überhaupt wieder, sag ich mal, die Fans für sich zu gewinnen?
Genau, Sie sagen es ja schon gerade, dieser Reset ist gemacht worden. Die UCI oder der Internationale Radsportverband hat auch für sich selber seine Anti-Doping-Arbeit ausgelagert, also eine unabhängige Instanz geschaffen, um zu sagen, dass wir das nicht mehr selber machen oder dass sie es nicht mehr selber machen. Ja, klar, also der Radsport ist natürlich durch die ganzen Skandale immer in den Fokus geraten. Aber man muss sagen, dass natürlich auch die nationalen Anti-Doping-Organisationen irgendwo verantwortlich sind für die Nationen und eben da auch eine vernünftige Arbeit gemacht wird.
Wenn Sie jetzt einen Sportler treffen, der gedopt hat und der da quasi, sag ich mal, gewisse Regeln gebrochen hat, können Sie da Verständnis aufbringen für den Sportler? Also sagen Sie, ja, okay, das kann ich verstehen, dass er das getan hat, ne, unter dem, sag ich mal, vor dem Hintergrund dieses Drucks, der im Profisport herrscht, oder ist das für Sie, was wir sagen, nee, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen?
Ich kann es nicht nachvollziehen, muss ich gestehen. Zum einen aus sportlicher Sicht, weil ich es einfach absolut unfair finde, und zum anderen auch aus so persönlicher Sicht. Ich könnte es persönlich überhaupt nicht, weil ich mir immer denke, was passiert mit mir in 20 Jahren? Also welche Folgen hat das Ganze? Also nee, ich kann es nicht nachvollziehen.
Generell, wie ist denn die Lage, wenn, sag ich mal, Sportler an die NADA herantreten und quasi büßen, beichten, wie auch immer? Gibt es da irgendwie einen Weg der Strafminderung oder wie ist da die, wie wird das gehandelt mit der NADA, wenn Leute dopen? Oder ist es einfach wirklich, du hast gedopt, du wirst sanktioniert?
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also nee. Es gibt natürlich ein Regelwerk dahinter, was auch dann ganz klar sagt. Natürlich ist der Sportler in der Pflicht nachzuweisen, wie die Substanz in seinen Körper gelangt ist. Aber wenn er nachweisen kann zum Beispiel, dass ihn kein Verschulden trifft und ähnliches, dann gibt es natürlich ein geringeres Strafmaß bis hin zum Freispruch. Also das ist alles juristisch geregelt und das läuft auch alles von einem Schiedsgericht. Also das machen wir zum Beispiel gar nicht, sondern da gibt es eben unabhängige Richter, die das eben dann auch entscheiden.
Ja, wir sprechen gleich nochmal mit Eva Bunthoff kurz vor den Nachrichten über einzelne letzte Fragen, die Flo und ich noch haben. Bis dahin No Name mit Sunny Duet. Ich bin immer so ein Typ, der es liebt, so kleine Fakten aus dem Internet rauszuziehen. Und etwas, was ich gelesen habe in Bezug auf die NADA, ist, dass sie eigentlich DADA genannt werden sollte, hätte können. Und das wäre aber dann DADA gewesen. Dann hat man sich gegen entschieden, weil dann die Verbindung zum Dadaismus gezogen wurde. Eva Bunthoff von der NADA ist bei uns. Ist diese Urban Myth, ist die korrekt?
Ja, die ist tatsächlich korrekt.
Yes. Ah, ich liebe es, wenn Fakten irgendwie... Irgendwie der war. Aber warum Dada, wenn eigentlich alles andere auch NADO oder NADA genannt wurde? Warum musste sich da Deutschland oder wollte sich Deutschland kurz davon?
Naja, wir haben uns als nationale Anti-Doping-Organisation bezeichnet, machen andere auch. Also NADA India gibt es zum Beispiel auch. Also wir heißen eben NADA Deutschland. Andere heißen aber zum Beispiel UCAT, also UK Anti-Doping-Organisation oder USADA, ne? US-Anti-Doping, also von daher, es gibt verschiedene Namen. Oder in Holland heißen sie Doping-Autoriteit. Also okay. Ich habe es jetzt wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, aber...
ganz kreativ.
Da wieder haben sie einen schlechten Namen ausgesucht.
Also wir sind natürlich jetzt auch so ein bisschen... Naja, sind wir sensationsheisch? Nee.
Ein bisschen nicht.
Aber was uns natürlich irgendwo interessiert ist, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass deutsche Sportler bei den Olympischen Spielen oder sagen wir mal konkret bei der Weltmeisterschaft, obwohl wir wissen, dass Fußball vielleicht eben nicht so ein Risikosport ist durch die ganzen Bewegungsabläufe, wie wahrscheinlich ist es, dass deutsche Athleten, die ja hier unter ihrer Kontrolle, Gott, das können Sie alles jetzt korrigieren, stehen, gedopt sind?
Also ich habe ja eben schon mal gesagt, Doping ist für uns eigentlich das, Doping ist, also ich sag mal, der saubere Sport ist für uns das Normale. Ja. Und also Sport ohne Doping ist auch das Normale. Wobei, ne, also ich müsste jetzt spekulieren und ich spekuliere tatsächlich ungern. Also das kann man nicht sagen, ob da sich jemand dabei befindet, der vielleicht wirklich unter Druck dann doch zu irgendwas greift. Ne? Also das kann schon der Fall sein. Das wäre kein schöner Fall, aber das ist eben nicht auszuschließen.
Mir kommt da immer so diese Sache in den Kopf, wo zieht man die Grenze zwischen Doping und Medikamenten, die wirklich gebraucht werden? Ich habe gehört zum Beispiel, ganz viele Profisportler
Salbutamol, oder?
Ja, auch Asthma. Ich habe gehört, ganz viele Profisportler haben Asthma, oder? Und nehmen dann immer Asthma-Sprays. Ja, und das ist so diese Grenze, wo ziehen sie die Grenze? Also wo sagt man, okay, das ist wirklich was, das braucht ein Mensch einfach irgendwie als Medikament und was ist halt dann Doping?
Es gibt ein ganz klares Regelwerk. Also Doping ist ganz klar vorgegeben mit der Verbotsliste und alles, was da nicht drunter fällt, zum Beispiel Schmerzmittel oder ähnliches. Es gibt viele Schmerzmittel, die sind da nicht drin. Das ist dann Medikamentenmissbrauch, aber kein Doping. Was das Regelwerk uns klar auch vorgibt, ist, wenn jemand erkrankt ist, dass er eine medizinische Ausnahmegenehmigung beantragen kann. Dafür brauchen wir alle medizinischen Unterlagen, um eben auch, damit wir den Nachweis haben, dieser Athlet ist wirklich krank. Und das muss auch von mehreren Ärzten kommen, damit eben nicht nur ein Arzt, ich sag mal, das einfach ein Attest einreicht und fertig. So einfach ist es nicht.
Wie damals in der Schule.
Ja, genau. Einmal ein Attest kurz. Genau, also selbst unterschrieben irgendwie. Ich darf das nehmen. Viele Grüße, Jerome.
Genau, also so einfach ist es nicht. Also wir kriegen da schon eine sehr große Dokumentation und das wird bei uns auch von drei Ärzten unabhängig bewertet. Und da muss eben dann auch die Mehrheit dafür sein, dass dieser Athlet wirklich krank ist und eine medizinische Ausnahmegenehmigung bekommen kann.
Ja, aber bleiben wir vielleicht mal beim Thema Asthma, weil damals ist das durch die Medien gegangen, damals glaube ich beim Winterspielen, oder dass die meisten norwegischen Athleten irgendwie, das stimmt alles nicht. Sie sind jetzt gerade im Kontakt mit der, sag ich mal, mit dem Volk, das irgendwie irgendwelche Sachen sich angelesen hat. Nee, aber sag ich mal, dass ein Großteil der Athleten oder einfach viele Athleten an Asthma erkrankt sind, aber einfach Asthma haben und dadurch irgendwie leistungssteigernde Sachen zu sich nehmen.
Stimmt das nicht? Also bei in Pyeongchang stand ja fest, irgendwie 6000 genau. Asthma-Dosen. Genau. Ja. Wenn man das runterrechnet, sind das 15 Asthma-Sprays. Also man muss die Dosen eben auch mal runterrechnen und dann guckt man auf die Mannschaft und dann, es gibt eben dieses Belastungsasthma. Das gibt es ganz klar und das kann auch passieren, vor allen Dingen in unheimlicher Kälte und das war eben in Pyeongchang der Fall. Also auch andere Mannschaften haben so viele Asthma-Sprays mitgehabt. Das heißt nicht, dass sie benutzt werden, sondern das ist eben eine Prophylaxe, die Ärzte dann mitnehmen. Ja, Asthma ist sicherlich ein Thema, weil es eben immer wieder in den Medien ist und es eben auch dieses Belastungsasthma gibt, aber man muss ja auch klar unterscheiden. Also zum Beispiel, also alles, was Beta-2-Agonisten, das sind eben diese Antiasthmatika oder diese Substanzen, die man dann nimmt, die sind eigentlich grundsätzlich verboten, außer, und da kam eben Salbutamol, es gibt eben auch welche, wo man festgestellt hat, dass zum bestimmten Grenzwert eben keine Leistungssteigerung da ist. Und die sind bis zum bestimmten Grenzwert erlaubt, aber nur bis zu diesem Grenzwert.
Ist es manchmal so, dass die Medien das quasi mehr pushen, als es eigentlich quasi ist, jetzt wie zum Beispiel mit diesen Dosen?
BonFM zum Beispiel
jetzt. BonFM zum Beispiel jetzt gerade in diesem Interview. Aber es ist so, dass quasi manchmal das Thema zu sehr hochgepeitscht wird, obwohl quasi das gar nicht...
Oder ist man da froh, dass die Medien, sag ich mal, mithelfen, dass das Doping auch... einfach relevant wird? Oder?
Sicherlich, für uns ist es natürlich gut, wenn es thematisiert wird. Klar müssen natürlich die Fakten stimmen, die stimmen nicht immer. Oder es wird eben nicht runtergebrochen. Sicherlich waren es 6000 Asthma-Dosen, aber nicht Sprays. Also das müsste man klar nochmal dann auch erklären, was wirklich dahinter steht, weil jetzt alle denken, ne, 6000
Sprays sind
mitgenommen worden.
Also vielleicht dachten sie Dosen im Sinne von einer Asthma-Dose.
Ja, quasi. Tatsächlich auch. Ja.
Oh, man weiß es nicht.
Ah, krass, aber das ist schon eine Information, die nehme ich heute auf jeden Fall mit. Generell, sagen wir, Doping ist geschehen, um das mal so zu formulieren. Wie steht die NADA zu Sanktionen? Sind Sanktionen, die momentan getroffen werden, hart genug? Ist man da mit dem Regelwerk komplett irgendwie konform, dass das weltweit gilt? Oder sieht man da noch Handlungsbedarf? Oder funktionieren Sanktionen überhaupt? Oder kann das wieder umgangen werden? Wenn man zum Beispiel wenn man das Beispiel nimmt des peruanischen Nationalspielers, ich weiß nicht, ob das ganz dazu passt, aber der eben ja positiv, glaube ich, auf Kokain getestet wurde und jetzt aber doch bei der WM teilnehmen darf, über eine Ausnahmeregelung, dass er die Sperre danach absitzt. So welche Sachen dann eben.
Ja, das ist für uns tatsächlich bei ihm das falsche Signal. Ansonsten sehen wir die Sperren eigentlich grundsätzlich im Sportrecht als gut, weil 4 Jahre, das ist fast eine Karriere von manchen Sportlern. Ne? Also das muss man schon mal so sehen. Da ist es bei den meisten dann auch wirklich zu Ende. Also 4 Jahre tun weh. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite haben wir ja auch, ich sag mal, das Strafrecht, das Anti-Doping-Gesetz, wo man dann auch eben nochmal anders vorgehen kann mit Staatsanwaltschaft. Und da steht dann tatsächlich auch eine Gefängnisstrafe am Ende. Und das ist schon noch härter. Ne? Also das darf man in Deutschland nicht vergessen.
Als abschließende Frage vielleicht, würden Sie die NADA als ein voll handlungsfähiges System quasi beschreiben oder auch die WADA, das quasi genug gegen Doping tun kann, oder gibt es da konkrete Sachen, wo Sie sagen, nee, hier müssen wir vielleicht von der NADA irgendwie daran arbeiten oder die WADA muss da Sachen noch verbessern, damit wir aktiver gegen Doping vorgehen können?
International müssen wir einfach noch stärker werden. International ist die eben, wir haben es ja eben besprochen, also international wird die Anti-Doping-Arbeit eben nicht überall gleich durchgeführt und es ist für uns wichtig, dass eben alle die gleichen Voraussetzungen haben, um Chancengleichheit zu haben und das ist im Moment nicht der Fall und da prangern wir auch mit anderen Anti-Doping-Organisationen das Thema wirklich an, dass das gemacht wird. Es gibt jetzt mittlerweile eine Möglichkeit der WADA auch zu sagen, diese Länder sind raus, die gab es vorher nämlich nicht, die gibt es seit April und ne, da kommen wir peu à peu auch hin, dass dann wirklich auch der Zwang da ist, dass man sich auch an die Regeln hält und es auch umsetzt.
Eva Bunthoff von der NADA, von der Nationalen Anti-Doping-Agentur, die auch in Bonn sitzt, war heute bei uns zu Gast. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Sag ich mal, sehr uninformierte Frage. Ich hoffe,
ja, so schlimm war es. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auf jeden Fall. Vielleicht schreiben wir während der WM ab und zu nochmal eine Mail, wenn wir sagen, der war doch gedopt, das habe ich doch gesehen, der Mexikaner.
Mexiko war doch gedopt.
Die waren doch alle gedopt.
Dankeschön, Frau Bunthoff.
Gerne.